Ja, es kann ja kein Zufall sein, dass Paulus seinen Brief so aufgebaut hat, dass er anfängt mit dieser Entfaltung, dieser außergewöhnlich weit und hochreichenden und tiefreichenden Entfaltung der Ratschlüsse Gottes, der Gnade Gottes, wie das die Ursache und der Grund für alles ist, was die Epheser waren. Und so wollen wir versuchen, jetzt seinen Gedanken zu folgen, wie er das, was er die Epheser lehrt, wie er das jetzt auf ihr Leben zu beziehen beginnt. Aber lass uns sehen, wie das Kapitel 1 zum Kapitel 2 führt. Nun, in den Versen 15 des Kapitel 1, Kapitel 1, die Verse 15 bis 23, ist ein Gebet, weshalb auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben an den Herrn Jesus, der in euch ist, und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, nicht aufhöre, für euch zu danken, euer Erwähnen in meinen Gebeten. Auf dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst, damit ihr erleuchtet an den Augen eures Herzens wisset, welches die Hoffnung seiner Berufung ist und welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen. Gebet also um, dass der Geist an ihnen wirken möchte, ihnen die Augen öffnen möchte für die Berufung, mit der Gott sie berufen hat, die Hoffnung der Berufung, das ist die Verherrlichung, die ihnen in der Erlösung bereitet und darum gewiss ist, dass sie das erkennen. Und dann Verse 19 und folgende: und welches die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Nun, es ist uns deutlich geworden, dass die ganze Sache der Erlösung, es ist ein Werk Gottes. Und hier spricht nun Paulus von der Macht der göttlichen Kraft, wie Gott seine ganze Kraft aufgewandt hat, um uns aus dem Tod zu befreien. Und zwar ist es die gleiche Macht, die in Christus wirkte, als er aus den Toten auferweckt wurde. Die gleiche Macht, die Christus aus dem Grab erhöht und zu Gott erhöhte, ist es, die den Sünder aus dem Tod befreit und zu Gott erhöht. Genau die gleiche Macht. Welches die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, in welcher er gewirkt hat in dem Christus. Die gleiche Macht, die gleiche Stärke, die gewirkt hat in dem Christus, indem er ihn aus den Toten auferweckte. Und er setzte ihn zu seiner Rechten in den himmlischen Örtern über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen, und hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Versammlung gegeben, welche sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Ja, es ist Gottes Gnade, die uns befähigt zu glauben, und Gottes Gnade, die uns befähigt, dann für ihn zu leben. Und so ist es eine ganz falsche Schlussfolgerung, die manche ziehen: ja, wenn alles Gnade ist und alles Gottes Werk ist, dann können wir uns ja gehen lassen. Nun, solche Schlussfolgerungen haben Menschen offensichtlich immer wieder gezogen aus der Predigt des Evangeliums. Die Absicht aber, die der Apostel damit hat, dass er den Ephesern und damit uns so überaus deutlich macht, dass die ganze Errettung an Gottes Willen hängt und durch Gottes Kraft geschieht, ist die, dass er uns lehren will, auf Gottes Willen und auf Gottes Kraft zu vertrauen, auch für unseren Wandel, für unser tägliches Leben. So wie wir Gnade empfangen haben zur Errettung, so empfangen wir und brauchen wir Gnade, um weiterhin mit dem Herrn zu leben. Johannes 1, Vers 17. Vers 16. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Gnade zur Errettung, Gnade zur Heiligung. Gnade um Gnade. Ist immer Gnade, nicht Gesetz. Diese Gnade lehrt uns, uns auf Gott zu verlassen, ihm zu vertrauen. Es ist die Gnade, die uns befähigt. Und manche haben wirklich Angst davor und sagen, ja, wenn man die Gnade predigt, dann werden die Menschen den Schluss daraus ziehen, dann kann man weiter sündigen. Dass solche Schlüsse gezogen werden können, dürfen uns nie Anlass sein, die Lehre der Gnade zu relativieren. Es ist sogar umgekehrt so, wenn Menschen aus der Verkündigung den Schluss ziehen, in dem Fall können wir in der Gnade verharren, dann wird in der Sünde verharren, dann wird die Gnade nur umso größer. Dann haben wir einige Gewähr dafür, dass wir das Evangelium so gepredigt haben, wie Paulus es predigte. Woher nehme ich das? In Römer 6, Vers 1 sagt Paulus, was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, auf dass die Gnade überströme? Und dann Römer 3, Verse 7 und 8. Römer 3, Verse 7 und 8. Denn wenn die Wahrheit Gottes durch meine Lüge überströmender geworden ist zu seiner Herrlichkeit, warum werde ich auch noch als Sünder gerichtet? Warum nicht, wie wir gelästert werden und wie etliche sagen, dass wir sprechen, lass uns das Böse tun, damit das Gute komme. Also offensichtlich haben Leute aus der Gnadenlehre des Paulus den Schluss gezogen, in dem Fall können wir weiter sündigen, dann wird die Gnade noch umso größer. Wenn wir also aus Angst davor, man könnte diesen Schluss ziehen, aus der Gnadenlehre, anfangen, die Gnade zu relativieren, dann tun wir etwas Verbotenes. Wir dürfen nicht das, was Gott gesagt hat und was Gott uns zusagt und was Gott uns durch die Apostel lehrt, relativieren und abschwächen und anpassen, weil wir denken, sonst könnten Menschen das missbrauchen. Nein, Gott weiß, was er uns in seiner Weisheit geoffenbart hat. Er teilt uns seine Gnade mit in Weisheit, sagt der Paulus in Römer 1. Ja, wir sollen um erleuchtete Herzensaugen beten, zu erkennen, zu verstehen, was das für eine Tragweite hat. Und so ziehen wir einen ganz anderen Schluss aus der Gnade. Römer 6 nennt uns eine Reihe von Argumenten, warum es ausgeschlossen ist, wenn wir die Gnade wirklich verstanden haben, daraus zu folgern, dann können wir in der Sünde verharren. Ist ausgeschlossen. Ich nenne jetzt einen anderen Grund als die drei Ursachen, die Paulus in Römer 6 nennt, aber der natürlich mit diesen drei Ursachen zsammenhängt. Psalm 130, Vers 4. Psalm 130, Vers 4. Da steht: Doch bei dir ist Vergebung, damit du gefürchtet werdest. Was hier der Verfasser dieses Psalms aus der Vergebung lernt, seine Schlussfolgerung ist die, dass Gott Sünden vergibt, damit man ihn fürchte. Wir sind auf Gottes Gnade angewiesen. Wirklich auf Gottes Gnade angewiesen. Wenn das stimmt, dann lerne ich ihn zu fürchten. Ich bin ja völlig in seiner Hand. Gott ist nie in meiner Hand. Ich kann Gott nicht gängeln. Ich kann ihn nicht manipulieren. Ich kann Gott mir nie gefügig machen. Nie. Gott ist nie in meiner Hand. Ich bin aber ganz in Gottes Hand. Das lehrt mich doch die Gnade. Alles hängt an Gottes Willen. Und wenn ich das wirklich verstehe, dann lehrt das mich, ihn zu fürchten und zu lieben. Beides gleichzeitig. Ich liebe ihn und ich fürchte ihn. Und so wie ich ihn fürchte, so liebe ich ihn. Und weil ich ihn liebe, fürchte ich ihn. Und weil ich weiß, dass alles an ihm hängt, bindet das mich doch an ihn und an seinen Willen. Und damit das geschehe, lehrt uns hier der Apostel Paulus, was Gottes Gnade bedeutet. Sie lehrt uns, ihn zu fürchten. Sie bindet uns an Gott selbst. In Kapitel 1 hat er das schon mehr als einmal angedeutet. Die Absicht Gottes mit der Erwählung, Epheser 1, Vers 4, er hat uns auserwählt in ihm vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig seien, ihm abgesondert, für ihn da zu sein. Ja, die ganze Errettung, die ist aus Gott, durch Gott und darum auch zwingend für Gott, wirklich zwingend. Und wenn sich diese Folgerung bei uns nicht ergibt und wenn unsere Herzen nicht gedrängt werden, jetzt fortan für Gott zu leben, dann müssen wir befürchten, dass wir die Gnade Gottes entweder nicht oder auf alle Fälle sehr mangelhaft verstanden haben. Aus ihm, durch ihn, für ihn sind alle Dinge. Wir haben das in Kapitel 1 im Vers 10 schon gesehen, dass Gott es sich vorgesetzt hat, alles unter ein Haupt zu bringen. Alles der Herrschaft, der Regierung Jesu Christi zu unterstellen. Dann Kapitel 2, in den Versen 1 bis 10. Im Kapitel 2 beginnt Paulus jetzt ausführlicher den Zustand zu beschreiben, in dem sich die Epheser, in dem sich der Sünder befand von Natur. Auch euch, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in welchen ihr einst wandeltet, nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürsten der Gewalt der Luft, des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams, unter welchen auch wir einst alle unseren Verkehr hatten in den Lüsten unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die übrigen. Das ist die Tiefe, aus der Gott uns erhöhte, aus der er uns erhöhte durch die gleiche Macht, die wirksam war, als Christus aus den Toten auferweckt wurde. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, als auch wir in den Vergehungen tot waren, hat uns mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christus Jesus. Mit Christus vereint. Wir sind da, wo unser Herr ist. Wir sind zu Gott gebracht worden durch Christus. Kann man zu Gott gebracht worden sein und im Eigenwillen leben? Das geht ja gar nicht. Wenn wir zu Gott gebracht worden sind, dann regiert Gottes Wille in unserem Leben, sonst sind wir nicht zu Gott gebracht. Petrus sagt das im 1. Petrusbrief, 1. Petrus Kapitel 3, Vers 18. Denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, Stellvertretung. auf dass er uns zu Gott führe. In Christus, durch Christus zu Gott gebracht. Mit Christus eins gemacht, in himmlische Örter, das heißt in Gottes Gegenwart gebracht. Sind wir wirklich in Gottes Gegenwart gebracht? Ja, dann tun wir das, was man im Himmel tut. Was tut man denn im Himmel? Man fällt vor ihm nieder. Vor dem, der auf dem Thron sitzt und schreibt ihm alle Macht und alle Ehre zu. Alles ist im Himmel diesem einen Willen unterworfen. Und so merken wir, dass es gar nicht geht, Gnade und ein Leben im eigenen Willen miteinander zu verbinden. Geht gar nicht. Denn dann ist es gar nicht mehr Gnade. Dann ist es etwas anderes als Gnade. Dann ist es eine pervertierte Gnade. Davon redet der Judasbrief. Pervertierte Gnade, so sagt es Judas. Er verwendet einfach, wenigstens unsere Übersetzungen, das deutsche Wort. Eine in Ausschweifung verkehrte Gnade. Pervertierte Gnade. Judas 4. Also wir sind zu Gott gebracht, in seine Gegenwart gestellt und damit unter seine Herrschaft gestellt. Im Himmel regiert nur ein Wille. Das ist übrigens auch der Grund, warum der Himmel ein Ort unaussprechlicher Glückseligkeit ist. Weil eben dort nur ein Wille regiert. Und umgekehrt ist darum die Erde ein Jammertal, weil hier tausend Willen gegeneinander und gegen Gott streiten. Darin liegt die Glückseligkeit des Himmels. Und das ist darum die Glückseligkeit der Erwählten, der durch Gnade Geretteten, Gottes Willen ergeben zu sein. Sie begehren nichts anderes, sie wünschen nichts anderes. Und dann heißt es weiter in Epheser 2, Verse 8 bis 10, denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Er verdankt alles Gott. Nicht aus Werken, auf das niemand sich rühme. Und dann Vers 10, denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Da haben wir es wieder. Wir können Gottes Werk der Gnade an uns nie trennen von einem Leben des Gehorsams, von einem Leben guter Werke, von einem Leben der Hingabe. Hier wird die Absicht der ganzen Errettung so ausgedrückt. In Kapitel 1 haben wir gesehen zur Heiligkeit und zur Liebe oder Vers 10 unter das Haupt Christus gestellt. Oder Kapitel 2, Vers 6, in die himmlischen Örter versetzt, also in Gottes Gegenwart. Und hier Vers 10, gute Werke. Das ergibt sich aus Gottes Werk der Gnade an uns. Dann Kapitel 3. Oder halten wir noch ganz kurz fest, worum es in Kapitel 2 alles geht. Kapitel 2, Verse 1 bis 10, die große Kluft zwischen Gott und dem Sünder. Die Tiefe, aus der Gott uns zu sich erhöhte. Dann die Verse 11 bis 22, die gewaltige Entfremdung, die in Christus aufgehoben ist, zwischen Heiden und Juden. Auch eine Kluft. Und beide sind nun zu Gott gebracht. Kapitel 2, Verse 17 und 18, er kam und verkündigte Frieden euch, den fernen Frieden, den nahen. Durch ihn haben wir beide den Zugang durch einen Geist zu dem Vater. Wiederum diese Tatsache, wir sind zu Gott gebracht, in seine Gegenwart. Und wir sind Hausgenossen Gottes. Ich denke, wir sind uns wohl bewusst, in wessen Haus wir sind, wenn wir irgendwo bei jemandem auf Besuch sind. Und entsprechend verhalten wir uns. Hausgenossen Gottes. Kann doch nicht Gottes Hausgenosse sein und so leben, wie es uns beliebt. Es geht ja gar nicht. Und dann Kapitel 3. In Kapitel 3 spricht Paulus vom Dienst den Gott ihm gegeben hatte, um dieses wunderbare Evangelium, das er in den Kapiteln 1 und 2 dargelegt hat, zu predigen. Er ist also das Werkzeug, das menschliche Werkzeug, um dieses Evangelium zu predigen. Er sitzt im Gefängnis und einige der Epheser, die standen in Gefahr, darüber mutlos zu werden. Wir können uns gut vorstellen, dass Juden kamen und sagten, seht ihr, wir haben euch immer gesagt, der Apostel Paulus ist gar kein Apostel, er ist ein falscher Lehrer und zur Strafe hat ihn Gott jetzt ins Gefängnis gebracht. Und es kann sein, dass einige verunsichert waren und darum sagt er ihnen im Vers 13, deshalb bitte ich, nicht mutlos zu werden durch meine Drangsale für euch, welche eure Ehre sind. Also es ist alles andere als eine peinliche Sache. Es ist eure Ehre. Und jetzt betet er für die Gläubigen in Ephesus. Dieserhalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von welchem jede Familie in den Himmeln und auf Erden benannt wird, auf das er euch gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden, durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, indem ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Worum betet hier der Apostel? Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Scheint uns vielleicht eine etwas eigentümliche Bitte. Ich habe es wenigstens lange so empfunden. Wusste das nicht richtig einzuordnen. Warum betet Paulus darum, dass Christus in den Herzen der Epheser wohne? Die waren ja Christen. Christus wohnt ja schon in ihnen. Wir müssen offensichtlich das Wort Herz hier prägnant verstehen. Was ist denn das Herz? Also prägnant, damit will ich sagen, wir müssen die Betonung auf Herz legen. Christus soll im Herzen der Epheser wohnen. Was ist denn mit Herz gemeint? Nun, umgangssprachlich steht Herz bei uns vielfach für den Sitz der Empfindungen. In biblischem Sprachgebrauch ist das Herz das Zentrum der Persönlichkeit. Die Mitte. Und so gebrauchen wir das Wort Herz auch umgangssprachlich. Wir sagen manchmal das Herz einer Sache und meinen damit den Kern, die Mitte einer Sache. Und wenn wir einen Kopfsalat essen, dann ist das Herz das begehrte Stück, das Herz die Mitte der Sache. So verwenden wir Herz auch. Oder im Herzen Afrikas, mittendrin. Und in der Bibel steht das Herz des Menschen, dieser Ausdruck, für das Zentrum des Menschen. Man könnte auch sagen, etwas technisch ausgedrückt, die Schaltstelle seiner Persönlichkeit. Weitestgehend deckt sich das Herz mit dem Willen des Menschen, nicht so sehr mit seinen Empfindungen, sondern mit seinem Willen. Denn es ist der Wille des Menschen, der den Gang des Menschen steuert. Der Wille des Menschen, der Sitz des Willens, da wo es im Menschen Ja und Nein sagt, das ist das Herz. Und darum will Gott das Herz des Menschen. Gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deine Augen Gefallen finden an meinen Wegen. Wenn Gott unser Herz hat, dann wollen wir seine Wege gehen. Das steht in Sprüche 23. Was ist der genaue Vers? Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Vers 26, Sprüche 23, Vers 26. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Gott will unser Herz haben. Und am Menschen ist ja das Böse Nicht, dass sie eine zu modische oder eine unmodische Frisur hat oder eine krumme Nase oder zu wenig poliertes Benehmen, sondern das Herz. Aus dem Herzen des Menschen gehen hervor böse Gedanken, Lüge, Tücke, all diese Dinge aus dem Herzen. Das ist also die Zentrale des Menschen, der Ort, wo sie Menschen Ja und Nein sagt. Und nun betet Paulus, dass Christus in den Herzen der Epheser wohnen möchte. Das heißt, dass er in ihrem Leben die Mitte sei. Dass in ihrem persönlichen Leben sich ihr Denken, ihr Trachten und ihr Sinnen beständig auf Christus bezieht. Auf den Sohn Gottes. Auf den Willen Christi, auf das Werk Christi, alles zu ihm in Beziehung gebracht wird. Dass alles sich um ihn dreht. Dass er wie die Sonne wird und wir wie die Erde sind, ein Trabant, der sich um ihn dreht. Ich las vor einigen Jahren eine Biografie von einem gewissen Jean Cadier über Calvin, L'homme dompté par Dieu, der von Gott bezwungene Mann, war der Titel dieser Biografie. Und er schreibt dort in der Einleitung, die Bedeutung der Reformation und damit auch des Werkes Calvins lässt sich vergleichen mit den Entdeckungen über die Bewegung der Planeten, die ungefähr gleichzeitig stattfand. Als Kepler diese Schrift veröffentlichte über die Umdrehung der Himmelskörper, wo er darstellte, dass es nicht so ist, dass die Sonne sich um die Erde dreht, sondern umgekehrt, die Erde dreht sich um die Sonne. So hat also die Botschaft der Reformatoren dem christlichen Glauben die eigentliche Mitte wiedergegeben. Christus. Und alles ist in Christus zur Beziehung zu bringen und alles dreht sich um Christus. Es ist nicht der Mensch mit seinen religiösen Empfindungen die Hauptsache am Christentum. So hat es die römisch-katholische Kirche dargestellt. Und darum spielt in der römisch-katholischen Kirche der Mensch eine so wichtige Rolle. Ein menschliches Haupt, menschliche Mittler, menschliche Heilige werden bewundert. Und was dem römisch-katholiken als Ideal angestrebt wird von Frömmigkeit, das ist das Zelebrieren seiner hehren Gefühle. Der heiligen Schauer. Und damit ist der Mensch die Mitte. Und das ist eine Verschiebung, eine Verdrehung der christlichen Botschaft. Paulus betet hier, dass Christus in den Herzen wohne, dass er die Mitte sei. Alles muss sich um ihn drehen. Und das wurde durch die Botschaft der Gnade, welche in der Reformation verkündigt wurde, den Menschen wieder bewusst. Und entsprechend, das hat sich ganz organisch daraus ergeben, dass nicht mehr der Mensch das Wichtigste war. Das, was heute, weil wir ja so degeneriert sind, die meisten wieder empfinden, dass es einen Verlust. Der Protestantismus sei irgendwie so kahl, so stimmungslos. Ja, für den natürlichen Menschen ist nicht viel da. Am Evangelium oder gar nichts. Weil da Gott, weil da Christus alles ist. Und die menschlichen Gefühle und Erfahrungen und Erlebnisse eben nicht die Hauptsache sind, sondern Gott und sein Sohn und Gottes Wille und Gottes Rat. Das ist die Mitte. Und so betet Paulus, dass alles sich um Christus dreht, auf Christus ausgerichtet sei, dass der Wille der Epheser sich dem Willen Christi beuge. Das ergibt sich ganz organisch aus der Wahrheit der Gnade. Christus in der Mitte, nicht der Mensch in der Mitte. Der Wille Gottes, nicht die Bedürfnisse des Menschen. Und dann in Kapitel 4, und von da an wird das der Hauptgegenstand seiner Erörterungen, dass Leben, das Zusammenleben der Gläubigen miteinander und das Leben der Christen unter den Heiden. Und das Leben der Christen zu Hause, das Familienleben. Also ihr praktisches Leben. Kapitel 4, Vers 1. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit welcher ihr berufen worden seid. Ja, wir können dieser Berufung nur würdig wandeln, wenn wir das verstanden haben, was in den Kapiteln 1, 2 und 3 steht, und wenn das unser Denken und Sinnen regiert. Sonst haben wir erstens keine Kraft dazu, so zu wandeln, zweitens auch keinen Ansporn dazu. Und wenn wir keinen Ansporn dazu haben, dann werden eben die Dinge uns treiben und locken und ziehen, die eben den natürlichen Menschen treiben und locken und ziehen. Einfach, dass es ihm gut geht und dass er sich wohlfühlt und dass es ihm gefällt. Ja, was will der Sünder anderes denken und suchen und wollen als nur das? Und darum ist es so notwendig, dass wir geöffnete Herzensaugen bekommen für Gottes Gnadenratschluss. Weil wir sonst weder Kraft noch Ansporn haben, so zu wandeln und zu leben. Wenn es aber so ist, dass Gottes Gnade uns groß wird, dann wird das uns drängen, so zu wandeln und so zu leben und so zu arbeiten. Zu arbeiten für das Evangelium. Und so aufzubrauchen für das Evangelium. Uns zu verwenden, zu verausgaben im Dienst für die Geschwister. Und wir werden es gerne tun. Und werden uns darin freuen, ja darin unsere wahre und einzige Freude finden. Die Bibel kennt ja ganze überraschende Paradoxe, eine ganze Reihe von Paradoxen. Und eines dieser Paradoxe wurde vorhin in den einleitenden Worten von Stefan angesprochen. Die Gnade, die Erkenntnis der Gnade führt nicht dazu, dass wir passiv werden. Man könnte das ja meinen. Es scheint ja fast logisch. Ja, wenn Gott alles tut, ja. Lassen wir ihn doch machen. Und bleiben wir zu Hause, im Bett. Da, wo wir am liebsten sind. Jetzt aber haben wir in Paulus gesehen, dass die Gnade dazu führte, dass Paulus mehr arbeitete als andere. Und das gleiche Paradox hat sich wiederholt durch die Botschaft der Reformatoren, durch die Reformation. Die Reformatoren selbst wurden durch die Erkenntnis der Gnade, die Gnade, die sie ergriff und überwältigte, wurden sie ja zum Arbeiten motiviert, befähigt, angespornt, in einer Weise, dass man das Lebenswerk dieser Leute, ja, man kann das gar nicht fassen. Also was Luther alles geschrieben hat, das würde ungefähr hier die Wand füllen. Und man fragt sich, wie konnte der das? Und hat er dauernd Besuch gehabt, Leute selber besucht, hat gepredigt. Eine solche ungeheure Arbeitsleistung. Unbegreiflich. Das Gleiche kann man von Johannes Calvin sagen. Oder von Georg Whitfield. Er hielt 30.000 Predigten im Lauf von 30 Jahren, in denen er als Christ und als Evangelist unterwegs war. 30.000 Predigten, jeden Tag drei. War pausenlos unterwegs. Und hat daneben auch noch Briefe geschrieben. Hunderte und Hunderte, Tausende von Briefen geschrieben. Und das Gleiche geschah dann auch in diesen Ländern, die von der Reformation ergriffen wurden. Auch wenn sicher nicht alle in dem Sinn gläubig waren und die Gnade ergriffen. Aber es zeigt doch, was das Erkennen dieser Grundtatsache, dass alles von Gott abhängt, alles ist in Gottes Hand, alles hängt an Gottes Gnade, was das für Auswirkungen hat auch auf das gesellschaftliche Leben. Die Länder der Reformation wurden zu Ländern, in denen Arbeit eine Tugend wurde. Vorher war sie umgekehrt. So nach römisch-katholischer Vorstellung ist das Ideal nicht der arbeitende Mensch, sondern der in frommer Beschauung sich versenkende Mönch, der einen immer dickeren Bauch bekommt. Ja, es ist wirklich wahr. Faulheit nennt man das. Und Luther hat ja einiges gesagt, einiges ziemlich Kernige gesagt über die Mönche. Er war ja selber ein Mönch gewesen. Und das führte nachher in den Ländern der Reformation zu einem ungeheuren wirtschaftlichen Aufschwung, wie ja bekannt ist, weil einfach dieses Verständnis für Gnade dazu führte, dass die Menschen merkten, ja in dem Fall will Gott, dass wir uns ihm stellen und seinen Willen tun, weil sein Wille bestimmt und nicht unser Wille. Also die Gnade richtig verstanden führt uns zur Hingabe. Die Gnade lehrt uns Heiligkeit und Hingabe. Ich will einige Verse dazu noch aufschlagen, die diesen Zusammenhang ganz deutlich zeigen. Römer Kapitel 12, Vers 1. Römer Kapitel 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, welches euer vernünftiger Dienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Dieses Wort nun verweist ja zurück auf etwas schon Gesagte. Ich ermahne euch nun. Man könnte auch sagen, ich ermahne euch folglich. Ja, folglich wessen? Paulus hat im Römerbrief Kapitel 1 bis 11 dargelegt, wie Gott den Sünder rechtfertigt, was Gott getan hat, um den Sünder zu rechtfertigen. Und was das für Folgen hat. Dass der Sünder gerechtfertigt ist und nun Frieden hat mit Gott und gewiss sein darf, dass Gott ihn nie verlässt, dass niemand gegen ihn sein kann, da Gott selbst für ihn ist. Und nun sagt Paulus, wenn das stimmt, Brüder, dann gibt es doch nur eins. Ich ermahne euch jetzt, ich ermahne euch folglich, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer darzustellen. Das ist euer einziger vernünftiger Dienst. Das ist logisch. Das ergibt sich ganz logisch daraus. Und dass ihr fortan danach fragt, was ist Gottes Wille? Vers 2. Nun, wir können wiederum zurückgehen zum Alten Testament. Das zweite Mosebuch zeigt uns genau das gleiche Muster. Das zweite Mosebuch, das Buch der Erlösung, das Buch der Errettung, das uns am Falle dieser nationalen und in ihrer Bedeutung nur begrenzten Errettung Prinzipien aufzeigt von umfassender und bleibender Bedeutung, hier also nur in einem Modell dargestellt, aber diese Prinzipien finden in Christus und in seinem Werk ihre endgültige Erfüllung und volle Bestätigung. Also in 2. Mose wird uns beschrieben, wie Gott Israel befreit, welches die Methode ist, die er verwendet, um Israel zu erlösen. Menschwerdung und Tod des Retters, das ist seine Methode. Kapitel 12 beschreibt dann die Passanacht, das Passalamm, das geschlachtet wird. Und dann zieht, in jener Nacht zieht Israel aus Ägypten aus. Und das Erste, was Gott nun sagt, diesem Volk, das jetzt auszieht, 2. Mose 13, Vers 1. Und der Herr redete zu Mose und sprach, heilige mir alles Erstgeborene, was irgend die Mutter bricht unter den Kindern Israel an Menschen und an Vieh, es ist mein. Heilige es mir, es ist mein. Das ist genau das, was Paulus sagt. Wenn Gott uns erlöst hat, uns erkauft hat mit dem Blut seines eigenen Sohnes, dann gehören wir ihm. Folglich, Brüder, liefert euch ihm aus. Das ist euer einziger vernünftiger Gottesdienst. Dann Kapitel 15. Israel ist durchs Rote Meer gezogen und singt dann dieses Lied der Befreiung, das Lied der Erlösung. Und im Vers 18, das ist der zusammenfassende Satz oder das zusammenfassende Ergebnis dieses ganzen Liedes, der letzte Satz des Liedes, der Herr wird König sein immer und ewiglich. Der Herr herrscht als König. Der Herr, der uns erlöst hat, er ist jetzt unser Herrscher geworden. Dazu hat er uns erlöst, dass er über uns herrsche. Und dann 2. Mose 19, Vers 4. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe, wie ich euch getragen auf Adlersflügeln und euch zu mir gebracht habe. Zu Gott gebracht. Paulus sagt, mit Christus in himmlische Örter versetzt. Oder er sagt, durch den einen Geist Zugang zum Vater, zu Gott gebracht. Ja, Gnade und Heiligkeit, Gnade und Hingabe, die lassen sich nicht voneinander trennen. Jesaja 26, Vers 10. Wird dem Gesetzlosen Gnade erzeigt, so lernt er nicht Gerechtigkeit. Im Lande der Gerechtigkeit handelt er Unrecht und sieht nicht die Majestät des Herrn. Der Gesetzlose sieht die Gnade Gottes, sieht, dass Gott gnädig ist, dass Gott vergibt, dass Gott seinen Zorn verzieht. Und er zieht daraus zum Schluss, in dem Fall kann ich so weiterleben wie bisher. Das ist ein Gesetzloser. Wird dem Gesetzlosen Gnade erzeigt, so lernt er nicht Gerechtigkeit. Der Heilige erkennt an der Gnade Gottes Gottes Heiligkeit. Und er folgert daraus, in dem will ich, soll ich, darf ich, für diesen Gott leben. 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 1. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Ja, die Gnade allein macht stark. Die Gnade macht fest. Das haben wir schon gesehen und gehört. Aber wozu denn stark? Wozu macht denn die Gnade stark? Was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Männern an. Vers 3, nimm teil an den Trübsalen als ein guter Kriegsmann Jesu Christi. Dazu macht die Gnade uns stark. Die Gnade macht uns stark, sie macht uns fest. Sie befähigt uns, für Gott und für seine Sache zu leben und sie spornt uns dazu an. Ja, es ist so, dass wir durch die Gnade, wenn wir sie verstanden haben, uns schämen, ihm nicht zu gehorchen. Es ist eine schändliche Sache, dem Herrn nicht zu gehorchen. dem, der uns solche Gnade erwiesen hat. An einer Stelle kommt das in einem Gebet Esras zum Ausdruck. Esra Kapitel 9. Esra Kapitel 9, Vers 8. Ich lese von Vers 5 an: Beim Abendopfer stand ich auf von meiner Demütigung, indem ich mein Kleid und mein Obergewand zerrissen hatte, und ich beugte mich auf meine Knie nieder und breitete meine Hände aus zu dem Herrn, meinem Gott, und ich sprach: Mein Gott, ich schäme mich und scheue mich, mein Angesicht zu dir, mein Gott, zu erheben. Denn unsere Missetaten sind über uns und über unser Haupt gewachsen, und unsere Schuld ist groß geworden bis an den Himmel. Von den Tagen unserer Väter an sind wir in großer Schuld gewesen bis auf diesen Tag. Und um unserer Missetaten willen sind wir, unsere Könige, unsere Priester, der Hand der Könige der Länder übergeben worden, dem Schwert der Gefangenschaft und dem Raub und der Beschämung des Angesichts, wie es an diesem Tag ist. Und nun ist uns für einen kleinen Augenblick Gnade von Seiten des Herrn, unseres Gottes, zuteil geworden, indem er uns Entronnene übrig gelassen und uns einen Pflock gegeben hat an seiner heiligen Stätte, damit unser Gott unsere Augen erleuchte und uns ein wenig aufleben lasse in unserer Knechtschaft. Und jetzt hatten sie doch das getan, was sie für gut fanden. Und das ist es, was Esra hier so demütigt. Und so sagt er im Vers 14: Sollten wir wiederum deine Gebote brechen und uns mit diesen Gräuelvölkern verschwägern? Also wir merken, wie er wegen der Gnade Zerwürfnis unter Heiligen, Streit, Unversöhnlichkeit unter Gläubigen, eine furchtbare Sache. Furchtbar. Furchtbar. Ich glaube, dass es nichts gibt, das Kinder Gottes so quält wie solche Dinge. Ja, wir sind dazu berufen, als Gottes erwählt, als Gottes Erlöste, in Gemeinschaft mit anderen Erlösten, dem Herrn zu dienen und einander zu dienen. Und Paulus hat dieses Beispiel herausgegriffen, die Entfremdung zwischen Juden und Griechen. Die haben einander gegenseitig wirklich verachtet. Also die Griechen, die fanden diese Juden unmöglich. Also wie kann man nur so befangen sein in solchem Aberglauben? Die haben Juden gesehen, dass sie am Sabbat nicht arbeiteten und nicht einmal einen Marsch machten. Die Römer haben keine Juden angestellt in der Armee. Warum nicht? Weil die Juden am Sabbat nicht marschiert sind. Da saßen sie da, diese Juden, nicht marschiert, heute ist Sabbat. Und das geht natürlich nicht. Und haben auch die Römer gefunden, also diese Juden. Also ein Volk von Eseln. Und er ist noch eingebildet und . Und die Juden haben natürlich, wenn sie nur das Wort Griech in den Mund nahmen, hat es sie schon geschüttelt. Diese unreinen Heiden. Mit ihrem Olymp von Göttern. Also die fanden das so scheußlich, diese Griechen, und wie die dachten und urteilten und wie die lebten. Und solche hat der Herr in einem Leib versöhnt. Ja, menschlich gibt's keine größeren Gegensätze. Und so hat der Herr in der Gemeinde zusammengefügt Menschen, die sehr verschieden sind. Nun, was befähigt uns, was schafft die Voraussetzung, dass wir miteinander auch als so verschieden veranlagt, mit verschiedenem Geschmack und mit verschiedenem Temperament, dass wir Gemeinschaft miteinander haben, einander gegenseitig dienen und lieben und einander Gutes wollen und füreinander Gutes tun? Was befähigt uns dazu? Es befähigt uns die Gnade Gottes dazu. Wenn wir begreifen, wie Gott alles gewirkt hat, wie die ganze Errettung an Gott liegt, ja, dann wird eben der Mensch klein.
Und dann merken wir, dass diese Unterschiede, auf die wir so stolz sind, dass diese Unterschiede gar kein Grund sind, uns zu erheben oder zu denken, wir seien irgendwie besser oder gescheiter oder würdiger als die anderen. Und die anderen, die sollten ein bisschen mehr von uns lernen und so weiter. Solange wir von uns irgendwie eingenommen sind, werden wir für die Gemeinschaft immer ein Problem sein. Wir werden Schwierigkeiten machen. Werden andere mit unserer Art dann teilweise sogar quälen, anderen so Herzeleid schaffen. Und von uns wird Unfrieden und Zerwürfnis ausgehen. Wir müssen einfach klein werden. Wir müssen klein werden. Das ist keine Wahl. Es muss sein. Sonst ist Zusammenleben im Leib Christi nicht möglich. Klein werden. Und was macht uns klein, wenn nicht eben die Erkenntnis der erwählenden Gnade Gottes, dass alles an Gott liegt und dass ich nichts habe, dessen ich mich rühmen könnte? Nichts. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Durch Gottes Gnade wirklich. Paulus wusste, was er war. Natürlich, er konnte ja nicht sein, ich bin kein Apostel. Das wäre ja läppisch gewesen. Er war ein Apostel. Aber er hat sich dessen nicht gerühmt. Sondern er sagt, ich kann nur Gott und seine Gnade rühmen. Es ist mir unbegreiflich, dass Gott einen solchen wie mich zu seinem Diener macht. Er sagt ja, ich kann das durchaus nicht verstehen, sagt er in 1. Timotheus 1. Gott, der wirklich nicht auf mich angewiesen ist, hat mich, einen Verfolger und Lästerer, zu seinem Diener gemacht. Was habe ich da zu rühmen? Nichts. Und dort nennt Paulus Gott den glückseligen Gott. Zweimal nennt er ihn so, beide Mal im 1. Timotheusbrief. Und hier sagt er das, 1. Timotheus 1, Vers 11 und 12. Nach dem Evangelium der Herrlichkeit des seligen oder des glückseligen Gottes, welches mir anvertraut worden ist. Und ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen, dass er mich treu erachtet hat, indem er den in den Dienst stellte, der zuvor ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war. Aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es unwissend und im Unglauben tat. Also er kann sich nur dieser Dinge rühmen. Er hatte gelästert, er hatte verfolgt, er war ein Gewalttäter gewesen, er war unwissend gewesen, er war ein Ungläubiger gewesen. Das sind wirklich keine Dinge, deren man sich rühmen kann. Und einen solchen hat Gott in den Dienst gestellt. Und hier in diesem Zusammenhang nennt er ihn den glückseligen Gott. Um es ganz deutlich zu machen, Gott ist ja in sich vollkommen. Ihm fehlt nichts. Er braucht den Paulus nicht. Er kommt ganz gut aus ohne den Paulus. Also Gott und auch die Gläubigen müssen nicht froh sein um den Paulus. Wirklich nicht. Die Gnade hat diesen Mann klein gemacht. Nun, wir müssen klein werden und darum macht Gott uns ja auch klein. Und Gott hat auch dafür gesorgt, dass Paulus klein wurde. Er hat es zum Beispiel zugelassen, dass die Christen eines Tages plötzlich ihm nicht mehr Saul sagen, sondern Paul. Der Pauli. Was bedeutet denn Paulus? Der ganz Kleine. Das haben wir nicht gern. Wir wissen nicht, ob er klein gewachsen war. Wenn jemand klein ist, kleinwüchsig, und man ihm dann sagt, der Kleine. Was der Kleine? Ja, und so hat Gott dafür gesorgt, dass dieser Mann klein wurde. Und er hat auch dafür gesorgt, dass sie ihm Christen zu schaffen machten. Und Paulus hat gebeten, den Herrn darum gebeten, oh, nimm das doch weg. Auch diese Leute, die so unmöglich agieren in Korinth und dein Werk noch zerstören. Und nimm das weg! Das hat ihn geplagt, wie ein Dorn im Fleisch. Und er hat es nicht weggenommen. Hat ihm gesagt, meine Gnade genügt dir. Und so machte und erhielt Gott diesen Mann einfach klein, klein. Die Erkenntnis der Gnade Gottes macht uns klein. Und darum ist es ganz entscheidend für die Verkündigung des Evangeliums, für die Verteidigung des Evangeliums, aber auch für das Leben in der Nachfolge, in der Heiligung und für das Gemeindeleben, dass wir geöffnete Augen haben für die Gnade Gottes.
Und mit dieser Voraussetzung konnte Paulus die Epheser dann dazu auffordern, dass sie untereinander lieben in Einheit, Einigkeit. Kapitel 4, Vers 1, 2, 3, ich ermahne euch nun nicht, der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit welcher ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander ertragend, in Liebe, euch befleißigend, die Einheit des Geistes zu bewahren, im Band des Friedens, Gemeinschaft. Ergibt sich aus der Erkenntnis der Gnade Gottes. Sie befähigt uns, sie spornt uns an, sie demütigt uns, macht uns klein, macht Gott groß und macht uns auf diese Art gemeinschaftsfähig. Und ich möchte bei diesem letzten Gedanken zum Schluss noch verweilen. Und ich wusste nicht, dass Stefan hier aus diesem Buch einige Sätze vorlesen wird. Und so wird es euch jetzt vielleicht vorkommen, es sei jetzt ein bisschen zu viel. Aber ich will doch zwei, drei Sätze aus dem Leben dieses Mannes Georg Whitfield in diesem Zusammenhang hier noch lesen. Wie bekannt gab es am Anfang, oder kam es am Anfang dieser ganzen Erweckungsbewegung, der sogenannten methodistischen Erweckung, kam es zu einem Zerwürfnis über eine Lehrfrage. Und zwar ging es gerade um die Lehre der Gnade und der Erwählung. Und Wesley hatte ziemlich starke Überzeugungen diesbezüglich und hat sich ziemlich polemisch dann geäußert gegen die Überzeugungen, die Whitfield vertrat, Punkt der Erwählung und Gnade. Und das hat zu einer sehr tief gehenden Entfremdung zwischen diesen beiden Brüdern geführt und auch zwischen den Leuten, die durch sie zum Glauben gekommen waren. Und es war eigentlich zu erwarten, es wäre zu erwarten gewesen, dass diese beiden fortan ganz getrennte Wege gehen. Und das ist nicht passiert. Und man muss das wirklich sagen, dass die beiden zueinander fanden und nachher eigentlich jahrzehntelang an der gleichen Arbeit arbeiteten und dienten und einander dienten, das liegt daran, ich sage es jetzt einmal aus der Sicht von Georg Whitfield, den kenne ich besser, dass er alles tat, was er nur konnte, um diesen Riss zu heilen. Nun, es war noch eine dritte Strömung, also man kann sagen, es gab eine, nennen wir es einmal so, eine kalvinistische Strömung des Methodismus, also die Gnadenlehre in der Weise von Whitfield vertraten, in England sagt man dem halt Calvinism, und dann eine arminianische Strömung, die das Evangelium mehr so interpretierten wie Wesley. Und dann gab es eine dritte Strömung, Herrnhuter. Es gab Herrnhuter, die sehr wichtig gewesen waren, gerade in den ersten Jahren der methodistischen Erweckung. Wesley war durch Herrnhuter zum Glauben gekommen. Und so gab es drei Strömungen der Erweckung in England und auch in Nordamerika, einfach in der englischsprachigen Welt. Herrnhuter, Wesley-Anhänger und sagen wir Whitfield-Anhänger. Solange Whitfield lebte, hat man davon sehr wenig gemerkt, dass es drei Strömungen waren. Die haben zusammengearbeitet. Und als Whitfield nicht mehr da war, gingen diese drei Stränge auseinander, haben sich einander entfremdet. Also er war wirklich der Mann, der es verstand, sie zusammenzuhalten. Er war ein Friedensstifter. Glückselig sind die Friedensstifter, sagt der Herr. Und das hängt wirklich damit zusammen, er konnte dieser Friedensstifter sein, von dem Frieden ausging, von dem Versöhnung ausging, der Brüder, der die Herzen der Brüder miteinander verband, weil er selber so klein war. Er war einfach klein, dieser Mann. Die Gnade Gottes hat ihn überwältigt, dass er konnte an sich nichts Gutes sehen. Er konnte an sich, wir hörten dieses Zitat, keinen Anlass finden, warum Gott ihn zu seinem Diener hätte machen sollen. Er sah nichts, dessen er sich rühmen konnte an sich, sondern sah alles nur, allen Anlass des Rühmens nur an Christus. Und diese Gnade hat ihn zum Arbeiter gemacht und zum Friedensstifter gemacht. Er sagte einmal,
Wenige Monate, bevor er seinen ersten längeren Amerika-Aufenthalt antrat, sagte er einmal, um allen Regungen geistlichen Hochmutes zu wehren, wollen wir immer daran denken, dass nicht wir Christus ergriffen haben, sondern dass Christus uns ergriffen hat. Dass alles, was wir haben, uns von oben gegeben worden ist. Dass die freie Gnade Gottes allein den Unterschied zwischen uns und anderen gemacht hat. Dass wir, sollte Gott uns nur einen Augenblick unseren eigenen trügerischen Herzen überlassen, schwach und gottlos werden würden, wie die anderen. Ein Whitfield-Biograf, ein gewisser E.P. Gladstone, schrieb in einer 1871 erschienenen Biografie Folgendes über die Demut von Whitfield. Die Ursache dafür liegt in seiner niederen Einschätzung seiner selbst, welche offenkundig aus seinem Glauben floss. Keiner war ärmeren Geistes als er, keiner sah sich mehr als ein Knecht aller an als er, keiner war mit größerer Dankbarkeit und Verwunderung erfüllt, wenn ihm die geringfügigste Freundlichkeit von der bescheidensten Person erwiesen wurde. Er dachte, es sei seine Sache, jedermann zu dienen, ihre Lasten zu tragen und über ihre Verluste zu weinen. Aber er scheint nie daran gedacht zu haben, dass sein Bruder ihm gegenüber unter der gleichen Verpflichtung stand. Während seines ganzen Lebens dachte er nie von sich selbst als von einem Menschen von besonderem Gewicht, noch rühmte er sich je seiner einzigartigen Fähigkeiten. Er gebrauchte, was ihm Gott in die Hand gegeben hatte, mit der Einfalt eines kleinen Kindes. Ja, er hat alles getan, um irgendwie auch dieses sektiererische Denken, das er im Herzen auch der Gläubigen haust, zu bekämpfen. Es gab Leute, die konnten es dem Whitfield fast nicht verzeihen, dass er nicht eine eigene Partei gründete und so wie Wesley seine eigenen Societies gründete. Und die haben immer noch gedacht, ja, dieser Wesley, mit dem stimmt etwas nicht, und dass er damals so polemisierte gegen Whitfield und gegen seine Lehre. Wer weiß, ob der überhaupt wirklich gerettet ist? Da haben Leute geredet. Und dann hat einmal einer den Whitfield gefragt, Mr. Whitfield, glaubt ihr, dass wir Mr. Wesley im Himmel sehen werden? Und darauf antwortete Whitfield, I fear not, ich befürchte nicht, denn er wird dem Thron Gottes so nahe sein und wir so weit hinten, dass wir ihn kaum sehen werden. Aber das war nicht bloß so eine rhetorische Pointe. So dachte dieser Mann wirklich. Das zeigte sich auch, als es einmal aussah, also Wesley sterben würde, weggehen würde. Und wie er betroffen war, der Whitfield, und wie er seinem Bruder Charles einen Brief schrieb. Und der wirklich zeigt, also dass der Whitfield, also wenn jetzt John weggeht, ja, dann nimmt Gott dieses Werkzeug von uns, dieses Werkzeug, das er verwendet, um diese Erweckung voranzutreiben. Und was bleibt dann noch? So dachte dieser Mann. Er hielt sich nicht für den Wichtigsten. Andere haben ihn dann so beurteilt und nachher gesagt, er sei wahrscheinlich der größte Evangelist seit den Tagen der Apostel und so. Das hat er nie von sich gedacht. In einem sehr realen, wirklichen Sinn konnte er gar nicht. Die Gnade Gottes war ihm zu stark geworden, zu groß geworden. Gott und seine Gnade ist wirklich alles. Wer sind wir? Wir sind nichts. Wir verdanken ihm alles. Und Paulus hat ja eine ähnliche Entwicklung durchgemacht. Er nennt sich den geringsten der Apostel im 1. Korintherbrief. Einige Jahre später im Epheserbrief nennt er sich den geringsten der Heiligen. Und das Letzte, was er sagt über sich, ziemlich gegen Ende seines Lebens, ist der größte der Sünder. Das andere konnte er nicht an sich sehen. Und das machte auch diesen Mann Paulus zu einem Mann des Friedens, der Gemeinschaft, der die Herzen miteinander verband. Und das gehört zu unserer Berufung, als Gemeinschaft dem Herrn nachzufolgen, als Gemeinschaft einen Wandel zu führen, der Heiligen würdig ist. Und ihr seid hier eine junge Gemeinde und ich wünsche euch das von ganzem Herzen, dass Gottes Gnade in den Herzen regieren darf und dass Gottes Gnade eben euch, uns alle klein macht und in der Weise eben gemeinschaftsfähig zu Kindern des Friedens, zu Friedensstiftern, und das alles zur Ehre Gottes.